SWR 2 Wissen.
Intensiv schnüffelt Titos große Nase an Koffern und Taschen. Immer wieder läuft der schwarze Labrador aufgeregt zwischen den Gepäckstücken hin und her. Spielerisch, ausgelassen, bis er plötzlich zielstrebig auf einen großen schwarzen Koffer losstürmt, knurrt, schnauft, am Reißverschluss zerrt. Darin liegt ein in Kokain getränkter Lappen. Tito ist Drogenspürhund am Frankfurter Flughafen. Sein Arbeitgeber ist der deutsche Zoll. Zwischen die Gepäckstücke des Fluges aus Bogotá hat ihm Fritz Hensel, sein Hundeführer, einen präparierten Koffer geschoben. Ihn zu finden ist eine Kleinigkeit für den 5 Jahre alten Rüden. Denn Tito ist Experte.
Der Hund, den ich habe, das ist ein Labrador, der ist auf 8 verschiedene Rauschgiftarten ausgebildet. Auf Kokain, Heroin, Haschisch, Marihuana, was die synthetischen Drogen anbelangt, Amphetamin, Ecstasy, Crystal. Und ja, das sind so die Drogenarten, die hauptgängigen Drogenarten, auf die der ausgebildet ist. Dann noch so Grundstoffe wie Ephedrin und solche Sachen halt noch.
Am Frankfurter Flughafen schnüffeln noch andere Hunde für den Zoll. Aki nach Bargeld, Uno nach allem, was unter Artenschutz steht. Drogenschmuggel, Devisenverstöße oder die Einhaltung des Washingtoner Artenschutzabkommens sind aber bei weitem nicht die einzigen Tätigkeitsfelder heutiger Zöllner.
Unglaubliche 16 Tonnen gefälschte Luxusprodukte.
Mehrere Schildkrötenpanzer.
Und 1000 gefährlichen Sonnenbrillen.
Die Welt des Zolls.
Die 46.000 Stangen Zigaretten.
Von Artenschutz bis Zigarettenschmuggel.
Etliche mutmaßliche Sozialhilfebetrüger.
Eine Sendung von Joachim Meissner.
3.800 gefälschte Markenstiefel.
Der Zoll gehört zum Bundesfinanzministerium. Er bekämpft Schwarzarbeit ebenso wie illegalen Waffenhandel. Seine Mitarbeiter spüren gefälschte Markenartikel und verunreinigte Lebensmittel auf, kontrollieren den Mindestlohn, ziehen die Energiesteuer, die Einfuhrumsatzsteuer, die Biersteuer und seit jüngstem auch die Kfz-Steuer ein. Aus dem Grenzschutz von einst ist, wie es einmal in der Frankfurter Rundschau heißt, das Finanzamt des Bundes geworden oder, je nach Sichtweise, das Mädchen für alles. Wir sind in einer Abfertigungshalle am Frankfurter Flughafen. Hier werden schon die Koffer für die nächste Zollkontrolle aufgestellt. Drogenhund Tito beobachtet die Szene zwar aufmerksam, steht aber geduldig neben Fritz Hensel. Der Zollbeamte heißt in Wirklichkeit anders, will aber wie die meisten seiner Kollegen aus Sicherheitsgründen nicht mit seinem echten Namen genannt werden. Titos Hundeführer erklärt die Vorzüge von Drogenhunden. Deren Ausbildung kostet zwar so viel wie ein Kleinwagen, aber die Investition lohnt sich. Ein Hund hat, je nach Rasse, zwischen 125 und 220 Millionen Riechzellen. Und da liegt der Vorteil klar auf der Hand.
Wenn man die Gepäckstücke als Mensch von Hand einzeln aufmacht, dann dauert das bei 250 Gepäckstücken dementsprechend lange. Das dauert über Stunden. Und ein Hund, der geht hier über die Gepäckstücke drüber und da ist das in 10 bis 15 Minuten erledigt.
Etwa 60 Millionen Passagiere kommen jedes Jahr in Frankfurt an. Tito und seine Kollegen sind unverzichtbar, wenn man so viele Menschen und ihr Gepäck zumindest auszugsweise effizient kontrollieren will. Mit seinem feinen Geruchssinn hat Tito seine Ausbildungskosten für den Zoll schon 100-fach wieder hereingeholt.
Während des Fluges, sage ich mal, wenn das Rauschgift verpackt in dem Koffer drin ist, die einzelnen Duftmoleküle, so nenne ich es jetzt mal, die gehen mit der Zeit auch durch Verpackungen durch. Egal wie gut das verpackt ist, es dauert halt dementsprechend seine Zeit, aber diese Moleküle gehen durch die Verpackung durch und das erschnüffelt der Hund. Dadurch, dass der halt extrem gut riecht oder schnüffelt, sagen wir mal, kann der das dann schon entdecken.
Guten Tag, Zollkontrolle, den Ausweis bitte nochmal.
Wer schon mal in eine Kontrolle am Flughafen kam, kennt diese Aufforderung. Im Ankunftsbereich überprüfen Zöllner Passagiere aus aller Welt. Stichprobenartig wird ihr Gepäck auf verbotene Mitbringsel kontrolliert, etwa auf artengeschützte Tiere oder gefälschte Markenwaren. Aber auch auf Waffen und Drogen. Die Fluggäste wollen nach ihrer Reise den Flughafen schnell verlassen und eine Zollkontrolle kostet sie Zeit und Nerven.
Dann würde ich das Gepäck gerne mal durchs Röntgengerät schieben.
Doch die Beamten sind hier unerbittlich. Und so muss mancher Koffer oder Rucksack erst durchs Röntgengerät, ehe die Reise weitergehen kann. Natürlich nur, wenn sich nichts Illegales findet.
Können Sie Ihren Pass nehmen und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag.
Haben Sie vielen Dank.
Der Erfolg gibt den Zöllnern recht. Seit Jahren finden sie am drittgrößten Flughafen Europas zum Beispiel deutlich weniger Drogen. Das hat auch mit den Drogenhunden zu tun. Ihre hohe Trefferquote hat sich bei Dealern und Kurieren herumgesprochen. Dennoch versuchen es die Drogenkartelle immer wieder. Sie setzen darauf, dass ihre Kuriere in der Menge der Passagiere untergehen, wenn sie wie alle anderen Fluggäste an den Zollbeamten im Ankunftsbereich des Flughafens vorbei müssen. Um nicht aufzufallen, lassen sie sich immer neue und riskantere Wege einfallen. An einen besonders krassen Fall erinnert sich Hans-Jürgen Schmidt von der Zollfahndung in Frankfurt noch sehr gut.
Ja, beim Thema Körperschmuggel fällt mir ein, dass wir vor einiger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, einen ganz neuen Fall hatten, eine ganz neue Dimension von Schmuggel, von Drogen im Körper. Und zwar wurden einer Frau in die Brüste jeweils 500 Gramm Behältnisse mit Kokain einoperiert. Und das ist uns hier in Deutschland noch nie vorgekommen. Diese Fälle kenne ich zwar aus dem Ausland, aber für uns hier in Deutschland war das eine und ist eine neue Dimension, mit der wir umgehen müssen.
Kokainimplantate in Brüsten. Eine brutale Methode der Drogenkartelle. Denn solche Eingriffe werden wohl kaum unter sterilen Bedingungen im OP einer öffentlichen Klinik durchgeführt. Das Risiko für Leib und Leben tragen alleine die Kuriere. Oft genug aus blanker Not heraus.
Der Fall hat mich persönlich auch sehr berührt, weil diese Frau auch ihre Kinder nun zu Hause zurücklassen musste. Sie hat auch in ihrer Vernehmung gesagt, sie hat es deswegen gemacht, weil sie brauchte Geld für die Kinder, die in die Schule gehen und es würde ihnen wirtschaftlich so schlecht gehen. Und ich finde, genau dieser Fall zeigt, wie rücksichtslos diese Hinterleute sind, wenn es darum geht, Drogen über Ländergrenzen hinweg zu schmuggeln, ohne Rücksicht auf die Gesundheit und auf das Leben von den Menschen, die sie hierfür einfach nur benutzen.
Großer Erfolg für Frankfurter Zollfahnder.
Die Beamten beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, Waffen und auf 7 Plantagen Cannabispflanzen.
Bei der Durchsuchung eines lettischen Lkw fanden die Beamten 46.000 Stangen Zigaretten.
Mit einem Marktwert von 2 Millionen Euro.
Deutsche Zollfahnder beschlagnahmen immer mehr Rauschgift. Im vergangenen Jahr allein 29 Tonnen.
Hans-Jürgen Schmidt ist Zollfahnder. Er und seine Kollegen sind quasi die Kripo des Zolls. 8 Zollfahndungsämter gibt es in Deutschland. Sie ermitteln gegen Drogenhändler, Waffenschieber, Fälscherbanden oder Zigarettenschmuggler. Neben den Zollfahndern gibt es noch die Beamten in den Büros und an den Schaltern der rund 350 Zoll- und Hauptzollämter. Sie verteilen sich wie ein dichtes Netz über ganz Deutschland. In fast jeder größeren Stadt gibt es ein Amt. Hier kümmern sich die Mitarbeiter um den sogenannten grenzüberschreitenden Warenverkehr. Also um die Waren, die aus einem Drittland in den EU-Binnenmarkt eingeführt oder von hier ausgeführt werden. Diese Ämter erheben den Zoll, die Einfuhrumsatzsteuer und die Verbrauchssteuern, wie sie auf Kraftstoffe, alkoholische Getränke, Tabak oder Kaffee bestehen. Zollfahndung und Zollämter arbeiten Hand in Hand.
Der Zoll ist ja die Einnahmeverwaltung des Bundes. Mehr als die Hälfte des Bundeshaushaltes, was eingenommen wird, wird durch die Zollverwaltung erwirtschaftet. Ein Großteil davon sind Verbrauchssteuern. Und hier gibt es natürlich auch Hinterziehungstatbestände, sei es zum Beispiel beim Zigarettenschmuggel, von dem ja jeder schon etwas gehört hat, oder wenn Kraftstoffe aus dem Ausland gewerblich eingeschmuggelt werden oder Branntweinsteuerhinterziehung. Auch das sind Delikte, die, wenn sie in der entsprechenden Größenordnung begangen werden, von der Zollfahndung als der Kripo des Zolls im Rahmen von Ermittlungsverfahren bearbeitet werden. Und dann ist es hier ganz wichtig festzustellen, in welchem Umfang wurden hier Steuern hinterzogen. Und aufgrund unserer Feststellung werden später Steuerbescheide erstellt und der Staat kommt so an die hinterzogenen Steuern.
Wir sind im internationalen Postzentrum in Frankfurt. Auch hier arbeiten Zöllner. In einer riesigen Halle zwischen Sortieranlagen und Förderbändern für Briefe, Pakete und Postsäcke fischen die Beamten Postsendungen heraus, die ihnen verdächtig vorkommen. Weil beim Päckchen zum Beispiel die Inhaltsangabe fehlt oder weil der Geruch oder das Herkunftsland auffallen. Selbst öffnen dürfen die Zöllner die Sendungen wegen des Postgeheimnisses nicht. Das macht ein Postbeamter, der eigens neben ihnen steht. Das internationale Postzentrum am Frankfurter Flughafen ist der Umschlagplatz für alles, was per Luftfracht aus Nicht-EU-Ländern kommt. Das sind hunderte Tonnen Sendungen, jeden Tag. Durch den Onlinehandel ist das Paketaufkommen in den letzten Jahren geradezu explodiert. Die globalisierte Schnäppchenjagd kann freilich Probleme bereiten, etwa wenn sich die Edelhandtasche als Fälschung herausstellt. Dann beschlagnahmen die Zöllner die Ware, schicken sie als Probe an den Originalhersteller oder vernichten sie. Der Kunde schaut in die Röhre. Das bereits gezahlte Geld für das vermeintlich gute Stück ist weg. Natürlich kann sich auch herausstellen, dass die Ware echt ist. Dann fallen aber mitunter noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer an. Das erfahren die Kunden meist erst dann, wenn der Postbote ihnen das Päckchen bringt und sie per Nachname die Zollgebühren zahlen müssen. Dann ist das online bestellte Schnäppchen oftmals keines mehr. Jedes Jahr spült der Zoll dem deutschen Staat etwa 100 Milliarden Euro in die Kassen. Zum Vergleich, in den EU-Topf fließen aus Deutschland jährlich nur etwas mehr als 5 Milliarden Euro. Das ist den wenigsten bewusst. Doch Zölle dienten seit jeher der Regelung der Staatsfinanzen. Jürgen Hegemann vom Deutschen Zollmuseum in der Hamburger Speicherstadt.
In Zeiten, in denen es keine direkten Steuern gab, wie zum Beispiel heute die Lohnsteuer oder Einkommensteuer, waren Zölle vielfach die einzige regelmäßige Einnahmequelle eines Landesherrn. Ja, sie zu erheben war natürlich ein Privileg, was nicht jedem zustand. Herrscher wie Kaiser oder Könige haben das Recht, Zölle zu erheben, als Lehen weggegeben oder an andere Landesherren wie Bischöfe oder weltliche Fürsten auch verpachtet.
Die Vielfalt der Zölle war bereits im Mittelalter enorm. Gefragt waren beispielsweise Tuchwaren, Häute, Pelze, aber auch Wein oder gepökelter Fisch. Wenn die Händler mit ihren Wagen und Karren in eine Stadt mit Marktprivileg kamen, mussten sie Marktzölle zahlen. Oder Abgaben für Stapelrechte. Die schrieben den Händlern vor, ihre Ware 3 Tage lang zu lagern und zu festgesetzten Preisen zu verkaufen, ehe sie mit dem Rest weiterziehen durften. Damit nicht genug. Quasi an jeder Wegkreuzung wurden auf die Benutzung von Chausseen oder Straßenbrücken Abgaben erhoben. Beim Passieren von Stadttoren ebenso wie bei der Querung oder Nutzung der Wasserstraßen. Das konnte mitunter extreme Formen annehmen.
Am Rhein war es so, dass im Mittelalter, also im 12. Jahrhundert, 40 Zollstationen sich befanden und dort quasi hinter jeder Rheinbiegung eine neue Zollstelle war. Die berühmteste Zollstelle im Rhein kann man heute noch dort stehen sehen. Das ist die Pfalz-Grafenstein bei Kaub. Dort war der Rhein mit Ketten gesperrt und die Schiffer mussten halt stoppen und ihre Abgaben bezahlen. So war es halt 40 Mal. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde das weniger.
Die häufigen Zollkontrollen, das Durchsuchen des Gepäcks, der Waren und mitunter der Reisenden nagte am Image des Berufsstandes. Schon in der Bibel ist der Ruf der damals privaten, oft in die eigene Tasche wirtschaftenden Zöllner miserabel. Stehen sie doch, wie es dort heißt, auf der gleichen Stufe mit Sündern, Fressern, Säufern, Heiden und Dirnen. Bis heute gelten Zollbeamte als humorlose Steuereintreiber, die einem unnötig das Leben schwer machen. Das gilt auch für die Teams der Zollabteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit.
Bei Kontrollen im hessischen Taxigewerbe hat der Zoll ermittelt inzwischen auch gegen die Schwarzarbeit und soll die Einhaltung des Mindestlohns kontrollieren.
Bei einer groß angelegten Kontrollaktion gegen Schwarzarbeit in hessischen Gaststätten hat der Zoll 4 Menschen festgenommen.
Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns sind in bundesweit etwa 146 Fällen Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes eingeleitet worden.
Zollbeamte kontrollieren, ob der Mindestlohn eingehalten wird und gehen gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vor. Meist kommen sie unangemeldet, zu zweit oder in Mannschaftsstärke, je nachdem, ob es um einen kleinen Friseurladen oder um eine Großbaustelle geht. Jürgen Hegemann arbeitet seit 25 Jahren beim Zoll und hat schon einiges miterlebt. Für ihn übernehmen die rund 39.000 deutschen Beamten wichtige, ja manchmal lebenswichtige Aufgaben. Ob an den Grenzen, an See- und Flughäfen, in den Zollämtern oder bei den sogenannten mobilen Kontrolleinheiten auf der Straße und in Betrieben. Dazu gehört auch, die Bürger vor Fälschungen zu schützen.
Zum Beispiel bei der Beschlagnahme von Plagiaten schützt der deutsche Zoll den Verbraucher vor gefälschten Medikamenten oder Autoersatzteilen. Zum Beispiel gab es vor einigen Jahren Bremsbeläge aus getrockneten Kuhdung, wurden beschlagnahmt. Kann man sich vorstellen, dass ein Auto gut bremst mit solchen Bremsbelägen.
Wir tauchen ab in die Katakomben des Frankfurter Flughafens. Lange Gänge führen in die Asservatenkammer. Ein dunkler, enger Raum, vollgestopft mit Tierexponaten, die nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt sind. Bis zu 5-mal am Tag entdecken Zöllner am Frankfurter Flughafen im Gepäck der Passagiere solche Dinge. Für manche Reisenden sind es nur exklusive Erinnerungen an einen exotischen Urlaub. Andere wollen mit ihren Mitbringseln Geld verdienen. Christine Strass, Pressesprecherin des Hauptzollamtes in Frankfurt, führt durch ein Horrorkabinett.
Wir sind ein Gecko, ein präpariertes Mini-Krokodil, was als Golfspieler präpariert ist. Wir sehen das Gebiss eines weißen Hais hinten an der Wand. Wir sehen präparierte Schildkröten, also diese Caretta-Suppenschildkröten. Wir haben Wildkatzen, oder wo in einem Mantel 5 verschiedene Tiere abgebildet sind. Dann geht es hier weiter. Sage ich auch mal, was die jüngeren Leute, auch die Kinder anspricht, wenn die hier reinkommen, die sagen dann, oh, das ist ja furchtbar, da unten sind die Haare noch dran. Da steht ein großer Elefantenfuß, der als Papierkorb hergerichtet ist. Und auch innen drin, wenn man das hochhebt, ist da noch ein Hohlraum. Da kann man gut erkennen, dass man da was drin verstecken konnte. Dann sieht man die Stoßzähne eines afrikanischen Elefanten, also Springböcke oder irgendwas, die eben auch dem Washington-Artenschutzübereinkommen unterliegen.
Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Christine Strass erinnert sich an eine Begebenheit, die auch gestandenen Zöllnern und Zöllnerinnen das Blut in den Adern gefrieren lässt.
Ist sogar so, dass ich nicht nur den Kopf geschüttelt habe, sondern mich richtig gegruselt habe. Mir ist wirklich eine Gänsehaut über den ganzen Körper gekrabbelt. Ich habe in meiner Zeit im Reiseverkehr eine Plastiktüte eines Reisenden aus Indonesien geöffnet. Und es roch schon so komisch. Und dann habe ich festgestellt, dass da Schimpansenhände drin waren. Also wirklich frisch, direkt abgehackt, so vom Tier. Und die lagen jetzt da in dieser Tüte drin. Ich fragte dann den Reisenden, was er denn damit vorhätte. Und dann sagte er, also ja, er will es nicht essen, wenn ich jetzt sowas vermutet hätte, sondern er will es präparieren und dann als Schlüsselanhänger herrichten und möchte damit gerne Geld verdienen.
Elfenbeinschmuggel.
Ein Flugpassagier hat 13 artengeschützte Papageien in einem Koffer von China nach Frankfurt
gebracht. Es waren sage und schreibe 28 Kilogramm eingefärbtes Elfenbein, die bei einem Schmuckhändler in Istanbul sichergestellt wurden.
Am Frankfurter Flughafen mehrere Schildkrötenpanzer sichergestellt.
Die Europäische Union steht für Freizügigkeit, weitgehend für eine gemeinsame Währung und vieles mehr. Sie ist aber auch eine Zollunion. Ganz praktisch bedeutet das seit 1968 für ihre Mitgliedstaaten einen freien Warenverkehr, der nicht durch Zölle behindert wird. Die Zoll-Außengrenzen der EU beginnen, abgesehen von der Schweiz, damit erst in Weißrussland, dem Balkan oder in Nordafrika. Von diesen Dimensionen konnte man vor gut 180 Jahren nur träumen. Damals, am 1. Januar 1834, wurde der Deutsche Zollverein gegründet. Von der Idee her ein Vorläufer des europäischen Binnenmarkts. Nur waren die Mitglieder nicht andere europäische, sondern deutsche Staaten. Vor allem die Kleinstaaterei war es, die als wirtschaftliche Bremse galt. Denn jeder Provinzfürst erhob eigene Zölle, um seine Einnahmen zu sichern. Schon 1819 forderte deshalb Friedrich List, Professor für Volkswirtschaft an der Universität Tübingen, in einer Denkschrift an den Bundestag die Aufhebung der Zölle im Innern Deutschland.
38 Zolllinien in Deutschland bringen ungefähr dieselbe Wirkung hervor, wie wenn jedes Glied des menschlichen Körpers unterbunden wird, damit das Blut ja nicht in ein anderes überfließe. Um von Hamburg nach Österreich, von Berlin in die Schweiz zu handeln, hat man 10 Zollordnungen zu studieren, 10-mal Zoll zu bezahlen. Wer aber das Unglück hat, an einer Grenze zu wohnen, der verlebt sein ganzes Leben unter feindlich gesinnten Zöllnern. Der hat kein Vaterland. Kleine Staaten liegen überall an der Grenze. Daher sind diese 38 Linien dem deutschen Volke so unsagbar schädlich.
10-mal Zollzahlen. Das bedeutete für die Händler, sich in 10 Ländern mit 10 verschiedenen Währungen herumzuschlagen, 10-mal Geld zu tauschen, sich auf 10 verschiedene Gewichts- und Längensysteme einzustellen. Das verteuerte die deutschen Waren ungemein. Deshalb forderten einflussreiche Vordenker neben einer Zollunion auch ein einheitliches Münz-, Maß- und Gewichtssystem zu schaffen. Der Deutsche Zollverein unter Führung Preußens sorgte schließlich dafür, dass diese Ziele nach und nach umgesetzt wurden. In der Silvesternacht 1833-34 war es schließlich soweit.
Lange Warenzüge standen auf den Hauptstraßen, die bisher von Zolllinien durchschnitten waren. Als aber die Mitternachtsglocke schlug, öffneten sich die Schlagbäume und unter lautem Jubel und Peitschenknallen eilten die Warenzüge über die Grenzen, die sie fortan mit voller Freiheit überschreiten konnten.
Was in diesem historischen Bericht voller Pathos bejubelt wurde, war das Ergebnis langer und harter politischer Auseinandersetzungen Preußens mit den anderen deutschen Staaten. Dabei gab es in Berlin, entgegen bis heute bestehender Auffassungen, niemals die Absicht, mit dem Zollverein einen deutschen Nationalstaat zu begründen. Preußen wollte vor allem seine ökonomischen Ziele verwirklichen. Trotz des europäischen Binnenmarkts, geschmuggelt wird bis heute, Waren aus dem Gebiet jenseits der Zollunion, die nicht ein- oder ausgeführt werden dürfen, Plagiate, illegale Güter. Natürlich können die Zöllner nicht lückenlos kontrollieren. Würden sie jeden Touristen, jeden Händler untersuchen, alle Lkw, Schiffscontainer, Züge und Luftfrachten, unsere Wirtschaft stünde still. Deshalb entscheidet man sich beim Zoll für das Prinzip, so viel Kontrolle wie nötig und so wenig Kontrolle wie möglich. Natürlich bleiben so Schlupflöcher für Schmuggler. Seit es Zölle gibt, sagt Jürgen Hegemann vom Deutschen Zollmuseum in Hamburg, gibt es auch Schmuggler. Vor allem in Notzeiten haben sie Hochkonjunktur. So auch nach dem Krieg, als an der Westgrenze im Raum Aachen sogenannte Besen-Porsche eine besondere Rolle spielten. Damals packten Schmugglerbanden zumeist amerikanische Straßenkreuzer voll mit Kaffee und rasten mit ihnen über die Grenze.
Die wurden dann oft verfolgt von Zöllnern. Und wenn sie merkten, dass sie verfolgt wurden, schmissen die Schmuggler dann sogenannte Krähenfüße aus den Autos. Das waren ja 2 spitze Nägel, die zusammengeschweißt waren. Und ein spitzer Nagel guckte halt immer nach oben. Und wenn man da drüber fuhr, hatte man dann sofort einen platten Reifen. Und der Zoll ersann auf eine Lösung dieses Problems. Es wurden 2 sogenannte Besen-Porsche angeschafft für die Zollfahndung Aachen. Es waren also Porsche 356, damals das schnellste, was man hier so kaufen konnte. Und die wurden vor der Vorderachse mit Stahlbesen ausgerüstet. Die konnte man dann absenken und die wischten dann oder fegten die Krähenfüße zur Seite. Das funktionierte bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Die Eindämmung des Kaffeeschmuggels gelang erst, nachdem der Zollsatz für Kaffee extrem reduziert wurde. Da war dann Schluss mit Kaffeeschmuggel, weil es sich nicht mehr lohnte.
Die Zeiten der Besen-Porsche sind vorbei. Die Zollfahndungsämter haben heute im Rahmen der Gesetze andere Möglichkeiten. Die IT-Forensik zum Beispiel, mit deren Hilfe man Festplatten von PCs und Laptops auswerten kann. Die Überwachung der Telekommunikation, also das Abhören von Telefonaten oder das Mitlesen des Mailverkehrs. Bis hin zu Wohnungsdurchsuchungen, wie vor einiger Zeit in Frankfurt am Main. Auf der Autobahn hatten Zollfahnder in einem Wagen Rauschgift gefunden. Der Fahrer, ein alter Bekannter. Die Kollegen in Frankfurt werden über den Fund informiert. Sie sollen jetzt klären, ob in der Wohnung des Verdächtigen noch mehr Stoff ist. Eventuelle Beweise für ein späteres Gerichtsverfahren sichern. Für eine Reportage war auch ein Kamerateam des Hessischen Rundfunks vor Ort. Keine Reaktion auf das Klopfen der Fahnder an der Wohnungstür. Jetzt ist der Mann vom Schlüsseldienst gefragt. Der Zollfahndungsdienst hatte ihn vorsorglich bestellt. Die Tür wird gewaltsam geöffnet. Freie Bahn für die Fahnder. Kaum sind sie drin, kommt von der Abhörzentrale eine Meldung über den Drogendealer. Die Kollegen haben ein Gespräch des Verdächtigen mit seiner Freundin abgehört. Der Inhalt ist brisant.
Der ist eben entlassen worden nach der Kontrolle. Hat die Freundin angerufen.
Damit der Schlosser, der gerade ein neues Türschloss einbaut, nicht mithören kann, wird geflüstert.
Scheiße, wir haben doch das ganze Geld zu Hause. Da sagt er, mach dir keine Sorgen, ich habe das sehr, sehr gut versteckt. Okay. Also das bedeutet wirklich super, super, super gründlich.
Das macht alles drehen.
Wirklich alles, ne? Einer macht das, einer macht das halt. Okay? Dass wir wirklich zum Schluss sagen haben, wir haben alles gemacht. Okay, ne?
Doch auch nach 1,5 Stunden vom Geld keine Spur. Das vielleicht wichtigste Beweismittel. Sie wissen durch das abgehörte Telefonat, dass es da sein muss. Das zerrt an die Nerven. Doch dann ein Volltreffer. 25.000 Euro tief im Kern einer Matratze versteckt. Wenn der Verdächtige beweisen kann, dass das Geld legaler Herkunft ist, bekommt er es wieder. Vorerst aber beschlagnahmen es die Fahnder. Über das weitere Vorgehen entscheidet die Staatsanwaltschaft. Die Hartnäckigkeit der Zollfahnder bei der Durchsuchung hat sich gelohnt. Neben Geld wurden noch andere Dinge gefunden.
Wir haben in der Wohnung noch ein bisschen Rausch gefunden. Das heißt hier Marihuana. Mhm. Eine hochwertige Uhr. Wir haben zwei unter dem Teppichboden versteckt mehrere türkische Pässe gefunden, sichergestellt. Aber der beste Erfolg, denke ich mal, ist in diesem Zusammenhang, dass wir hier knapp 25.000 Euro Cash finden konnten. Also ein Batzen Geld. Ja.
Die deutschen Zöllnerinnen und Zöllner bekämpfen den Drogenhandel, kümmern sich um den Artenschutz, erheben Steuern, verfolgen Schwarzarbeit, kontrollieren Fälschungen und die Ausfuhr sensibler Bauteile, mit denen sich auch Atom- oder Chemiewaffen bauen ließen. Die Aufgabenliste ließe sich noch um einiges fortsetzen. Als 1993 die EU-Binnengrenzen fielen, wurden die Zollämter an den Grenzen aufgelöst. Die ehemaligen Grenzbeamten übernahmen andere Tätigkeiten. Seither hat der Zoll mehr und mehr Aufgaben aufgebürdet bekommen. Aber taugt er wirklich als Mädchen für alles? Oder stößt er langsam an seine Kapazitätsgrenzen? Sicher ist, die Arbeit des Zolls ist ebenso vielfältig wie verantwortungsvoll.
Zollfahnder haben 10 Millionen illegale
Zigaretten. Es kommt auf den richtigen Riecher, die langjährige Erfahrung der Beamten.
Der Frankfurter Zoll hat eine Frachtsendung mit rund 1000 gefährlichen Sonnenbrillen.
2 Tonnen Tabak und mehrere Millionen Zigaretten.
Die Fahnder präsentierten heute insgesamt 7 Millionen gefälschte Zigaretten.
Der jüngste Fund des Hamburger Zolls. 3800 gefälschte Markenstiefel.